Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Der Erste Weltkrieg hat unendliches Leid über die Menschen gebracht. 17 Millionen Tote auf den Schlachtfeldern und Millionen und Abermillionen an Verletzten. Auf den Trümmern haben die Sieger und die Besiegten damals dann so viele Fehler gemacht, dass 21 Jahre später der Zweite Weltkrieg ausbrach. Beim Gedenken heute stand dann vor allem diese Frage im Mittelpunkt. Vor allen Dingen, was können wir denn heute lernen? Die Bundeskanzlerin zum Beispiel hat heute in Paris gesagt:
Der Erste Weltkrieg hat uns gezeigt, in welches Verderben Isolationismus führen kann. Und wenn Abschottung vor 100 Jahren schon keine Lösung war, wie könnte sie das heute sein?
Das war Angela Merkel mit einer klaren Botschaft, die so ähnlich war wie die des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Der hat die Feier übrigens anders als viele seiner Vorgänger nicht als Siegesfeier angelegt, sondern er hat vor allem auch gefragt, was müssen wir denn künftig besser machen? Und da er so ein wunderbar unverbesserlicher Optimist bleibt, hat er auch von der Hoffnung gesprochen, dass auf den Gräbern Blumen wachsen können als Zeichen für eine bessere Welt. Er hat Patriotismus beschworen und den Nationalismus verdammt. Und dabei hat er dann direkt Donald Trump, dem amerikanischen Präsidenten, in die Augen geschaut. Wir beginnen mit diesem Thema, dann haben wir noch die folgenden: CSU, Seehofer will offensichtlich den Parteivorsitz abgeben, die SPD debattiert und einige andere Themen werden wir bis zum Schluss in dieser Sendung haben. Allerdings, wir beginnen in Paris. 70 Regierungschefs waren heute dabei. Früher Feinde, heute nun nicht unbedingt Freunde, aber jedenfalls so nah, dass man gemeinsam diesen Tag begeht. Jürgen König war dabei.
Hallo.
Eine Gedenkzeremonie ohne Marseillaise ist in Frankreich undenkbar. Und auch am Arc de Triomphe, am Grabmal des unbekannten Soldaten, vor etwa 70 geladenen Staats- und Regierungschefs, fehlte sie nicht. Doch ansonsten war für französische Verhältnisse vieles ungewöhnlich, etwa, dass es nur wenig militärisches Zeremoniell gab. Stattdessen betonte das Programm Emmanuel Macrons die konkrete Erinnerung an die Grauen des Ersten Weltkriegs und die Frage, welche Lehren daraus zu ziehen seien. Jugendliche lasen aus Soldatenbriefen jener Tage auf Französisch, Englisch, Chinesisch und Deutsch.
Eric Maria Remarque, deutscher Soldat.
Der Krieg ist zu Ende. In einer Stunde sollen wir abziehen. Wir brauchen nun nie wieder hierher. Wenn wir gehen, gehen wir für immer.
Auch in seiner Rede sprach Macron nicht von Sieg und Niederlage, sondern vom unglaublichen Leid der Menschen in diesem Krieg. Blinder Nationalismus habe zu ihm geführt. Jeder Nationalismus würde zum Krieg führen, sagte Macron und setzte damit das Weltkriegsende 1918 in Bezug zur Gegenwart.
Cela semble loin, et pourtant c'était hier.
Das scheint weit weg zu sein und dabei war es gestern. Manchmal droht die Geschichte, ihren tragischen Verlauf wieder aufzunehmen und unsere jahrelangen Friedensanstrengungen aufs Spiel zu setzen. Jenen Frieden, erkämpft mit dem Blut unserer Vorfahren, den wir doch meinten, endgültig gesichert zu haben. Tun wir doch unsere Hoffnungen zusammen, anstatt dass unsere Ängste uns auseinanderbringen.
Additionnons nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs.
Die Lehren aus dem großen Krieg könnten nicht die Ressentiments zwischen den Völkern sein, sagte Präsident Macron. Gewalt und das Beherrschen wollen anderer, auch der Rückzug auf sich selbst, auf das eigene Land, all das seien keine Lösungen für einen dauerhaften Frieden. Zuvor hatte Emmanuel Macron gemeinsam mit seiner Ehefrau Brigitte Macron die Staatsgäste im Élysée-Palast persönlich begrüßt. In 4 Bussen fuhren sie dann gemeinsam über die Champs-Élysées zum Arc de Triomphe und gingen die letzte Strecke zu Fuß, alle nebeneinander, eine Friedensdemonstration. Die Präsidenten Russlands und der USA, Putin und Trump, fehlten allerdings bei diesem Marsch. Aus Sicherheitsgründen, wie es hieß, war Donald Trump direkt zum Arc de Triomphe gefahren. Wladimir Putin kam unmittelbar vom Flughafen, traf am Arc de Triomphe verspätet ein. Zu offiziellen Gesprächen kam es nicht, doch saßen Donald Trump und Wladimir Putin beim gemeinsamen Mittagessen mit Emmanuel Macron an einem Tisch.
Das war der Bericht von Jürgen König. Wir wechseln in die Innenpolitik, schauen nach München. Heute Abend hat der CSU-Vorstand dort getagt und natürlich ging es vor allen Dingen um eine Person, Horst Seehofer. Ich mache mal jetzt die Kurzfassung des Ergebnisses, Seehofer gibt den Parteivorsitz ab, etwas später dann auch das Ministeramt in Berlin. Wie viel später, weiß man noch nicht. Und in München wird Markus Söder Parteivorsitzender. Und das war die Kurzfassung. Jetzt ist am Telefon der Kollege Tobias Krone, der Lauschstadt in München. Als erstes haben Sie die Frage bestätigt, ist das Ganze nicht, aber Pünktchen, Pünktchen?
Ja, bestätigt ist das nicht, aber die Teilnehmer berichten schon eifrig davon, dass Horst Seehofer heute im engsten Kreise der CSU-Spitze in der Parteizentrale in München angekündigt hat, er wolle von seinem Amt des Parteichefs zurücktreten und auch vom Amt des Bundesinnenministers. 2019 solle für die CSU ein Jahr der Erneuerung werden, hat er gesagt. Demnach will sich Horst Seehofer offenbar 2019 zurückziehen, heißt Anfang des Jahres, und seinen Chefsessel sozusagen freimachen für einen Nachfolger, dem Anfang nächsten Jahres dann ein Sonderparteitag der CSU wählen wird. Er selbst hat sich nicht dazu geäußert. Er will sich im Laufe der kommenden Woche äußern zu seiner Zukunft.
Und als Nachfolger, dann gehen wir direkt einen Schritt weiter, steht dann natürlich Söder bereit und nicht Manfred Weber. Da heißt es dann auch, so sagen es zumindest hier die Agenturen, dass Manfred Weber sich ausschließlich auf Europa konzentriert. Hören Sie das auch so?
Ja, und das ist auch schon seit längerem ziemlich klar, dass der Posten von Manfred Weber, den er ja anstrebt, und das ist ja nicht nur der EVP-Chef und den er ja schon innehat und auch EVP-Spitzenkandidat, der er ja seit Ende vergangener Woche auch ist, Spitzenkandidat für die Europawahl im kommenden Jahr. Und diese Posten, die verlangen es, dass Manfred Weber sich zurückzieht von diesem Vorhaben, CSU-Chef zu werden, sollte er es je gehabt haben. Er selber hat sich da ja auch immer sehr zurückhaltend geäußert in dieser Frage. Er hätte viele Fans in der Partei gehabt, aber jetzt gibt es ja noch eine große Ambition von Manfred Weber, und das ist, Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident zu beerben. Und das erfordert unbedingt, dass er kein anderes Amt in dieser Größenordnung hat. Also insofern war klar, er musste auf das Parteichefamt verzichten. Für die Partei steht jetzt auch fest, es ist relativ alternativlos, dass Markus Söder diesen Posten übernimmt, denn es gibt gerade keinen in der Partei, der mit einer solchen Bekanntheit, mit einem solchen Machtanspruch und auch, das muss man tatsächlich sagen, mit so einem Rückhalt in der Partei unterwegs ist.
Tobias Krone war das. Herzlichen Dank für erste Einschätzungen und Informationen zu dem, was da in München passiert ist. Eine andere Partei debattiert auch, das ist die SPD. Und die debattiert natürlich im Zuge der Umfrageergebnisse, wo das Wort Katastrophe noch eine Untertreibung ist. Man debattiert und sagt, ein neues Diskussionsforum muss her. Heute hat man demnach ein Debattencamp eröffnet. Neue Wege zur Erneuerung. Frank Capellan hat zugeschaut.
Die SPD will Ballast abwerfen, weg von Hartz IV, Teufelszeug in den Augen vieler Genossen. Will sie weiter nach links rücken, wird sie Schröders System des Förderns und Forderns komplett über Bord werfen. Ein radikaler Schnitt ist kaum vorstellbar, und trotzdem macht Andrea Nahles Hoffnung darauf, dass sie 15 Jahre nach Schröders Agenda-Politik etwas Neues anbieten wird.
Wenn wir eine große Sozialstaatsreform anpacken, werden wir natürlich auch Hartz IV anpacken. Wir werden Hartz IV hinter uns lassen. Wir werden eine neue Grundsicherung schaffen, und zwar aus der Perspektive der Menschen. Die Menschen brauchen einen freundlichen, einen zugewandten, einen echten Sozialstaat.
Das Uralt-Thema Bürgerversicherung wird neu belebt. Beamte und Selbstständige sollen in die Rentenversicherung geholt werden, die Zwei-Klassen-Medizin überwunden werden. Das fordert Nahles, ebenso wie ein Recht auf Weiterbildung. Und dann doch wieder Hartz IV. Das Thema treibt sie um am zweiten Tag dieses sogenannten Debattencamps. Pro und Contra, wie weit kann und darf sich die Partei von Schröder lösen? Ein älterer Sozialdemokrat warnt vor dem völligen Bruch. Eine junge Frau aus Berlin dagegen erinnert an die Aufstocker. Menschen, die arbeiten und dennoch auf Hartz-IV-Niveau leben müssen.
Es kann doch nicht sein, dass eine alleinerziehende Mutter 80% arbeiten geht, aber trotzdem dem Kind sagen muss, Kind, wir können nicht ins Kino gehen, weil wir haben nur das Niveau von Hartz IV und da ist das eben nicht drin.
Es ist unendlich gefährlich für die SPD, die ganze Diskussion um Erneuerung an Hartz IV festzumachen. Die SPD wird dabei nicht das Ergebnis erzielen, was sie sich davon erhofft. Richtig ist zum Beispiel gewesen die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Denn damals sind sehr viele Leute, die aus der Arbeitsförderung ausgeschlossen worden sind, in die Arbeitsförderung reingenommen worden. Auch das muss man positiv bei Hartz IV sehen.
Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, nickt. Er wirbt dafür, nicht alles zu verdammen. Umschulung, Weiterbildung, da läuft doch was, meint er. Wir sind besser geworden bei der Vermittlung. Das System hilft doch sehr vielen Benachteiligten.
Zeigt mir bitte im SGB II, also in, ich sage ja nie Hartz IV, in dem System jemanden, dem wir die Umschulung verwehrt haben. Ist doch nicht so, dass wir da sitzen und nichts täten. Es gibt keinen Vermittler bei uns, der zwei Jobs auf dem Tisch liegen hat, einen doofen und einen tollen, und er gibt dem Arbeitslosen den doofen Job. Das gibt es definitiv nicht. Es ist viel besser, als ihr denkt.
Der Name Hartz IV soll getilgt werden, das scheint beschlossen. Das ist von gestern, das ist passé, betont Lars Klingbeil, der nun den Blick auf das Grundeinkommen lenkt. Bedingungslos wird es nicht sein können, sagt der Generalsekretär und widerspricht damit dem regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Klingbeils Idee, ein Grundeinkommensjahr alle 12 Jahre ein Jahr lang aussetzen und dafür 1.000 Euro im Monat netto bekommen.
Und ich habe versucht, mit meinem Modell eine Verbindung zu schaffen zwischen Erwerbsarbeit, die ich nach wie vor für zentral halte. Ich sehe die SPD als Partei der Arbeit, deswegen bleibe ich dabei, dass Erwerbsarbeit was ganz Zentrales ist. Und möchte aber trotzdem Zeitsouveränität stärken. Das ist kein Modell für Reiche.
Denn die Reichen könnten schon heute ein Sabbatical finanzieren. Die Debatte in der SPD wird weitergehen. Alles wird in einem neuen Wahlprogramm münden, das die Partei wiederbeleben soll. Erst in einem Jahr soll es verabschiedet werden. Der mögliche Bruch aber der Großen Koalition könnte diesen Fahrplan über den Haufen werfen.
Das war der Bericht von Frank Capellan über eine SPD, die die Debatte wiedererkennt und damit in bessere Ergebnisse bei den Wahlen kommen möchte. Bei den Grünen ist es genau umgekehrt. Die stehen in den Umfragen ganz oben. Und siehe da, bei ihrem Europaparteitag an diesem Wochenende in Leipzig wurde zwar auch debattiert, aber weitem nicht so leidenschaftlich wie bei der SPD. Da wird im Hintergrund dann vieles glattgezogen und da wird eine schöne Show gemacht. Die Show must go on. Und die Show zeigt, die Grünen sind im Höhenflug. Und sie wollen in Europa für Europa werben. Angela Tesch.
Die Grünen haben in Leipzig ihren Kurs in der Europapolitik bestimmt und versucht, sich angesichts der Erfolgswelle und Umfragehochs über die eigene Rolle klar zu werden. Der Bundesvorsitzende Robert Habeck ist davon überzeugt, dass die Volksparteien ihre Bindungskraft für die Wähler verloren haben. Das sei nicht schlimm.
Menschen ändern ihre Meinung. Das ist ein Ansporn für jeden Demokraten. Umarmen wir diese neue Zeit. Geben wir ein Angebot dafür. Bilden wir ein Bündnis. Erinnern wir daran, dass es mehr gibt, was uns eint, als was uns trennt. Und bringen wir die Sterne Europas wieder zum Leuchten.
Die neue Parteispitze aus Habeck und Annalena Baerbock hat sich auffällig zurückgehalten bei den Debatten. Im Mittelpunkt stehen die Kandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr. Es sind mehr Frauen als Männer und auffällig viele junge Leute, angeführt von Ska Keller und Sven Giegold, die dem Europaparlament seit 2009 angehören. Europa müsse wieder handlungsfähig gemacht werden, fordert Habeck.
Wenn Probleme und Herausforderungen, der Klimawandel, Migration, Krieg und Fliegen, ein wild gewordener Kapitalismus größer ist als die nationale Steuerkompetenz, dann muss es eben transnational erfolgen. Europa ist die Chiffre dafür, dass Politik wieder handlungsfähig wird.
Ganz entschieden wenden sich die Grünen gegen nationalistische Alleingänge und Rechtspopulismus in Europa. Den Orbans, Le Pens und Salvinis müsse konsequent entgegengetreten werden. Habeck ist davon überzeugt.
Ein Europa der Vaterländer ist kein Europa. Es ist die Zerstörung von Europa. Nationalisten können nicht solidarisch sein.
Das war Robert Habeck im Bereich von Angela Tesch. Jetzt gehen wir zur AfD. Die AfD als Partei ist bekannt dafür, dass sie die anderen Parteien besonders heftig attackiert und das immer aus einer Position der vermeintlich moralischen Überlegenheit tut. Und dann wird gerne von Altparteien gesprochen, die sich die Taschen voll machen und so weiter und so weiter. All diese Anwürfe kennen wir. Inzwischen wird bekannt, wie es bei der AfD aussieht, zum Beispiel bei den Parteispenden. Da kommt dann Geld aus der Schweiz, also einem Land im Ausland, und es wird gestückelt auf Konten überwiesen. Übrigens auf Konten in dem Bezirk, in dem Alice Weidel Verantwortung trägt. Die, natürlich, hat nichts davon gewusst. Andreas Braun.
Das Geld ist in Tranchen von meist 9.000 Schweizer Franken auf das Konto des AfD-Kreisverbandes Bodensee geflossen. Eine Pharmafirma aus Zürich hatte gespendet. Als Zweck gab der Geldgeber an, Wahlkampfspende Alice Weidel. Das belegen Kontoauszüge, die WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung einsehen konnten. Weidel hat am Bodensee ihren Hauptwohnsitz und hatte in dem Wahlkreis kandidiert.
Es ist keine persönliche Spende gewesen, die dort angekommen ist,
sagt Alice Weidel selbst dazu. Den Spender und seine Beweggründe kenne sie auch nicht. Sie habe im September 2017 von der Schatzmeisterin des Kreisverbandes davon erfahren.
Ich wähnte es in, sage ich jetzt mal, in den Händen der Kreisschatzmeisterin, aber auch der Landespartei in guten Händen, dass das geregelt wird, eben weil es ein Parteikonto gewesen ist.
Fragen vom Kreis an den Landesverband, wie man mit der Spende umzugehen habe, seien aber nicht richtig beantwortet worden. Im April habe man das Geld schließlich an den Spender zurücküberwiesen. Der Landeschef der AfD Baden-Württemberg, Ralf Özkara, sieht seine Ebene allerdings nicht in der Verantwortung. Man habe aus 2017 noch keinen Rechenschaftsbericht des Kreisverbandes, teilte er auf Anfrage mit. Sollte sich bewahrheiten, dass Frau Weidel davon wusste, trage sie seines Erachtens die Hauptverantwortung, so Özkara weiter. Was das genau bedeutet, müsse die Partei für sich entscheiden, erklärt der renommierte Parteienrechtler Martin Morlock. Den Rechtsgrundsatz zu den Spenden sieht er jedoch eindeutig.
Das Gesetz verbietet es den Parteien, Geld aus dem Ausland anzunehmen, und zwar genau aus Nicht-EU-Staaten.
Eine Ausnahme gilt für Firmen außerhalb der Europäischen Union nur, wenn die Anteile der Firma mehrheitlich deutschen oder EU-Staatsbürgern gehören oder der Hauptsitz in der EU liegt. Das macht die Spenden aus der Schweiz grundsätzlich problematisch. Alice Weidel argumentiert zwar, die Partei habe die volle Summe später wieder zurückgegeben. Parteienrechtler Morlock lässt das aber nicht gelten.
Die Partei wäre auf der legalen Seite geblieben, wenn sie entweder das Geld sofort unverzüglich an den Geldgeber zurücküberwiesen hätte oder aber nachher jedenfalls an den Bundestagspräsidenten weitergeleitet hätte.
Dazu kommt ein weiterer Punkt. Großspenden müssen die Parteien der Bundestagsverwaltung sofort nach Erhalt melden. Rechnet man die einzelnen Tranchen zusammen, hätte die AfD das auch zu den Spenden aus der Schweiz gemusst. Das ist aber anscheinend nie passiert. Sollte die Bundestagsverwaltung auch der Ansicht sein, dass die Spenden tatsächlich illegal waren, kommt eine empfindliche Strafzahlung auf die AfD zu. Mit einer Sanktion in dreifacher Höhe der Spende, so Parteienrechtler Morlock, müsste die Partei rechnen.
Andreas Braun über die AfD und die Frage, ob Schuld immer die anderen sind. Wir schauen nach Polen. Auch dort wurde heute gefeiert, der 100. Jahrestag der Unabhängigkeit. Das ist ein ganz besonderes Datum. Besonders war es allerdings auch, dass die Polen nicht alle gemeinsam gefeiert haben, sondern dass es eher ein schwieriges Gedenken war, weil nationalistische Gruppen sich dieses Gedenkens bemächtigen wollten. Jan Palukat.
Es war kein ganz risikoloses Manöver der regierenden Nationalkonservativen in Polen, sich quasi an die Spitze des umstrittenen Unabhängigkeitsmarsches durch Warschau zu setzen, aber man darf es als geglückt bezeichnen. Zwar war der Marsch wie in den Vorjahren laut und vom Qualm der Rauchbomben geprägt, die Fußballraudis so gerne zünden, aber selbst wenn unter vielen Zehntausenden Teilnehmern auch wieder einige Rechtsradikale waren, unter anderem wurden Anhänger einer neofaschistischen Organisation aus Italien gesichtet, so hielten sie sich diesmal zurück, waren im Vorjahr an der Spitze des Zuges schwarz vermummte Gestalten zu sehen gewesen, die auf einem Transparent ein weißes Europa eingefordert hatten, schritten nun Vertreter der regierenden Peace-Partei vorneweg, darunter auch, eine rot-weiße Nationalflagge hoch in der Hand, der mächtige Parteichef Jarosław Kaczynski. Die Regierung hatte aufgerufen, nur rot-weiße Landesfahnen mitzubringen, also auf provozierende Banner zu verzichten. Und Staatspräsident Duda, der die Schirmherrschaft für den nun offiziellen Gedenkmarsch übernommen hatte, erklärte zum Auftakt der Demonstration: Das ist unsere Fahne, weiß-rot, keine weiße und auch nie nur eine rote. Ich will, dass wir zusammen unter der weiß-roten Fahne gehen, in einer von Freude und Verehrung geprägten Atmosphäre. Von gegenseitiger Wertschätzung freilich war die politische Atmosphäre auch zum 100. Geburtstag der polnischen Unabhängigkeit nicht geprägt. Zu erkennen auch daran, dass die polnische Opposition praktisch geschlossen dem offiziellen Gedenkakt am Warschauer Piłsudski-Platz fernblieb, wo mittags mit Militärformationen, Salutschüssen und gemeinsamem Intonieren der Nationalhymne der Wiedererlangung der polnischen Unabhängigkeit 1918 gedacht worden war, die das damalige Polen auch der Tatsache verdankte, dass nach dem Ersten Weltkrieg alle drei Teilungsmächte zugleich geschlagen waren, also Deutschland, Russland und Österreich-Ungarn.
Das war der Bericht von Jan Palokat. Der israelische Premierminister Netanyahu war heute auch in Paris. Dort musste er allerdings frühzeitig wieder abreisen, weil es neue Attacken in Gaza gegeben hat. Benjamin Hammer.
Sollten die Berichte zutreffen, wäre es eine höchst ungewöhnliche Operation. Israelische Spezialkräfte sollen innerhalb des Gazastreifens das Feuer auf militante Palästinenser eröffnet haben. Normalerweise operiert die israelische Armee aus der Luft oder von Stellungen außerhalb des Gazastreifens. Nach palästinensischen Angaben kam es zu einem Schusswechsel zwischen den israelischen Soldaten und palästinensischen Kämpfern. Dabei soll auch ein örtlicher Kommandeur des militärischen Flügels der Hamas getötet worden sein. Die israelische Armee hat bisher nur wenige Informationen zum Vorfall veröffentlicht. Ein Sprecher schrieb auf Twitter, alle israelischen Soldaten seien zurück in Israel. Ob es Tote oder Verletzte unter ihnen gibt, ist noch nicht bekannt. Nach dem Vorfall schossen militante Palästinenser Raketen in Richtung Israel. Fluglotsen lenkten den Verkehr des Flughafens von Tel Aviv in Richtung Norden um und damit in größere Entfernung vom Gazastreifen. In der Region hatte es zuletzt eigentlich Hoffnungen gegeben, dass es zu einer langfristigen Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas kommen könnte, die Gaza kontrolliert.
Das war der Bericht von Benjamin Hammer. Ich habe Besuch bekommen jetzt hier im Studio, kurz vor Ende unserer Sendung. Dietmar Reich ist da, hat den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Bitte schön, Dietmar.
Ja, ein Thema ist die Gedenkveranstaltung an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Die Süddeutsche Zeitung lobt, Präsident Macron wie Bundeskanzlerin Merkel beweisen durch ihre Politik, wie wichtig es ihnen mit der Versöhnung ist. Doch gleich neben ihnen saß bei der Feier andersgesinnte Gäste. Donald Trump und Wladimir Putin, zwei Paten des Neonationalismus. Ihre Politik straft ihr Gedenken Lügen. Sie appellieren an den nationalen Egoismus und die Ressentiments ihrer Bürger und führen ihre Völker hinter gedankliche und reale Mauern und Stacheldrahtzäune zurück. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung betont, aus Macrons Sicht ist Europa dabei, leichtfertig das Errungene aufs Spiel zu setzen. Es droht nicht Krieg, sondern Zerfall. Der Brexit ist einer der Vorboten. Als brauche es noch eines Beweises, dass die Pax Americana in Europa sich dem Ende zuneigt, blieb der amerikanische Präsident Donald Trump dem Friedensforum in Paris ostentativ fern. Die Frankfurter Rundschau konstatiert, selten war ein Gedenktag so lebhaft wie diesmal. Demokraten wie der französische Präsident Macron attackierten Nationalisten wie Donald Trump mit Slogans wie »Patriotismus ist das Gegenteil von Nationalismus«. Das hört sich gut an, ist leider notwendig und gibt Orientierung in unruhigen Zeiten. Die Taz sieht es so. In Frankreich und Großbritannien prägt das Massenschlachten von 1914 bis 1918 die nationale Gedenkkultur. Im Geschichtsbewusstsein der Deutschen ist es hingegen zu einer Randnotiz verkommen. Dieses Vergessen verleitet in Deutschland zu einem Vergessen der Grundlagen der regelbasierten internationalen Weltordnung, deren Verteidigung die deutsche Außenpolitik sich eigentlich auf die Fahnen schreibt. Mit dem Europaparteitag der Grünen befasst sich die Zeitung Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Die Mannschaft, die Grünen nach Straßburg und Brüssel entsenden werden, ist jünger und weiblicher als die vorige. In ihrem Wahlprogramm machen sie konkrete Vorschläge bis in den Alltag hinein. Einiges davon hat utopischen Charakter. Andererseits, wie lange ist es her, dass eine deutsche Partei aus vollem Herzen Visionen für die Weiterentwicklung der Europäischen Union vorgelegt hat? Eben. Der Kölner Stadtanzeiger beobachtet, viele Gespräche kreisten um die Möglichkeit eines vorzeitigen Endes der Großen Koalition und die neuen Sondierungsgespräche mit Union und FDP. Die Grünen wollen regieren, doch sie sind trotz ihres Höhenflugs im Dilemma. Ihre Stärke gründet auf ihrer Ferne von der Macht. Solange sie nichts zu entscheiden haben, taugen die Grünen als Projektionsfläche, als Gegenbild zur dysfunktionalen Berliner Koalition.
Herzlichen Dank, das war der Kollege Dietmar Reiche mit dem Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das war der Tag, wie wir ihn heute gesehen haben, an diesem ganz besonderen Tag. Auf unsere Sendung folgt hier Game Over, der organisierte Sport und der E-Sport in Deutschland. Mein Name ist Jürgen Zuheide. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag, eine angenehme Nacht. Bis demnächst und auf Wiederhören.